und herzlich willkommen zu Ride to See the World, Packliste für eine Weltreise, was wirklich wichtig ist. Und bei mir sind Barbara und Robert Schumacher. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Schönen guten Tag.
Und wir machen die letzte der 7 Etappen und diesmal heißt es Feuerplatz in Guatemala. Und Robert, was liegt heute bei dir an?
Nichts, ich werde einfach dabei sein.
Wunderschön. Und vielleicht ist es ja noch ein bisschen kostarikanische Gelassenheit, die dafür heute sorgt, die wir mitgenommen haben auf der Liste aus der letzten Episode. Ja, steigen wir ein. Feuerplatz in Guatemala.
Guatemala ist dieses kleine Land unterhalb von Mexiko. Und Guatemala ist das Land, was für uns für die Maya-Kultur steht. Denn die Mayas sind die Indigenen, die in Guatemala auch einen ganz großen Anteil der Bevölkerung einnehmen und wir somit an vielen Stellen und in den 4 Monaten, als wir da sind, wirklich auch an vielen Orten Maya-Kultur kennenlernen, wie sie heute wieder gelebt werden kann. Es ist kurz vor dem 12. Oktober und für uns ist der 12. Oktober ein Tag wie jeder andere auch. Nicht so aber in Guatemala. Und wir lernen 2 Maya-Priester kennen, Chus und Luisa. Und Chus und Luisa fragen uns, was wir am 12. Oktober vorhaben. Und wir sagen, nichts Besonderes. Ja, ob wir Interesse hätten am 12. Oktober bei einer Maya Zeremonie dabei zu sein. Und wenn uns jemand fragt, ob wir bei einer Zeremonie des indigenen Volkes teilnehmen wollen, sagen wir natürlich sofort ja und klar sind wir dabei. Und wir wissen ehrlich gesagt gar nicht genau, worum es eigentlich geht. Und das erklärt uns Luisa. Der 12. Oktober 1492 ist die Ankunft von Christoph Kolumbus in der neuen Welt. Und der 12. Oktober wird in vielen Ländern innerhalb Amerikas als Feiertag begangen. So ist dieser Tag in den USA der Columbus Day. Wir feiern, dass Christoph Kolumbus in die neue Welt gekommen ist und die Kolonialisierung mitgebracht hat. Die Mayas in Guatemala feiern diesen Tag nicht. Sie nennen den Tag auch nicht Columbus Day, sondern sie nennen diesen Tag Dia de la Resistencia Indigena. Sie nennen diesen Tag der Tag des indigenen Widerstandes. Denn sie sind einfach der Meinung, dass weder Christoph Kolumbus noch die Spanier als Helden gefeiert werden sollten, sondern sie prangern ganz klar an, in dieser Zeit durften sie ihre Religion nicht ausüben, sie durften ihre Sprache nicht sprechen, sie durften ihre Schrift nicht schreiben, sie durften ihre Kultur nicht leben. Und jetzt, heute, wo sie das alles wieder dürfen, haben sie die Freiheit, eine Zeremonie zu veranstalten in der größten historischen Maya-Stätte Guatemalas, in Tikal. Eine faszinierende Maya-Stätte mit diesen hohen Pyramiden, die die Mayas gebaut haben, um ihre Kultur dort zu leben. Und genau an diesem Ort findet die Zeremonie statt, zu der wir eingeladen werden. Und wir sind ganz aufgeregt, weil wir wissen, das ist keine Zeremonie, die irgendwie für Touristen veranstaltet wird oder so, sondern im Gegenteil, wir sind tatsächlich die einzigen beiden Weißen, die dort teilnehmen können. Und weil ich einfach mal so gerne fotografiere, habe ich den Schuss vorher noch gefragt und habe gesagt, wenn da so eine Zeremonie stattfindet, ist das in Ordnung, wenn ich meine Kamera mitbringe und ist das in Ordnung, wenn ich da Fotos mache? Ich wusste ja auch gar nicht, was auf mich zukommt. Und der Schuss hat gesagt, lass mich einfach mal den Rat der Ältesten fragen, ob sie damit einverstanden sind, dass du fotografierst. Und der hat nicht nur das Einverständnis bekommen, sondern er hat sogar gesagt, der Rat der Ältesten wäre sehr froh, wenn du fotografierst und deine Fotos ihnen zur Verfügung stellst. Also waren wir irgendwie auch noch auf einmal sowas wie offizielle Berichterstatter, Fotografen dieses Events. Und ja, wir sind morgens früh schon da und beobachten, wie ungefähr so 300, 350 Mayas zu diesem Zeremonienplatz zwischen den beiden großen Pyramiden Tikals kommen. Sie tragen alle ihre traditionellen Kleidungen, das heißt die Frauen in den langen bunten Röcken mit den bestickten Blusen. Die Männer haben um ihre Hüfte so Schärpen gebunden und die Priester selber, sie nennen sich, also das Wort, was sie benutzen, ist Priester, ist ja so eine Mischung aus Schamane, Heiler, Mediziner, Führer. Die Priester selber sind alle zu erkennen an den Kopftüchern. Das heißt, sie tragen bunte, gemusterte Kopftücher und sind somit auch optisch ganz klar zu erkennen. Und diese ungefähr 300 Personen, die da nach und nach ankommen, gehen um diese große Feuerstelle, die in der Mitte des Platzes ist, drumherum und beginnen sich in so eine Art, ja, ich mag es glaube ich noch nicht Trance nennen, aber sie singen und sie umrunden ihre Feuerstelle, bevor sie nach einem bestimmten Muster alles, was sie mitgebracht haben, in diese Feuerstelle hineinlegen. Das heißt, da wird sowas wie Mais und Zucker und Kerzen und Harze und bestimmte Hölzer alles in die Feuerstelle gelegt, denn das alles wird ihren Göttern geopfert. Und dann wird das Feuer entfacht, was eine unglaubliche Wirkung hat, weil da so viel Harze drin sind. Das heißt, das brennt lichterloh und unheimlich viel Qualm und Rauch. Und die ganzen Priester umtanzen diese Feuerstelle. Und man, nach einem bestimmten Ritual, ist die ganze Menschenmenge dabei und richtet sich in die vier Himmelsrichtungen aus, um jeweils zu jeder Himmelsrichtung einem ihrer Götter zu huldigen, zu beten und zu singen. Nebenbei hört man die gesamte Zeit diese Marimba-Musik. Marimba ist das typische Instrument der Maya-Musik. Das heißt, das ist ein riesengroßes, hölzernes Xylophon, auf dem vier Männer gleichzeitig ununterbrochen spielen, und diese Klänge aus Marimba-Musik und den Gesängen und Gebeten der Mayas begleitet uns durch den Tag. Und dann sehen wir, wie aus dieser gemeinschaftlichen Zeremonie sich quasi einzelne kleine Grüppchen herausbilden, denn ein Teil des Zeremonietages sind Heilungszeremonien. Das heißt, jeder, der ein Leiden hat, egal ob körperlich oder seelischer Natur, kann sich einen Priester aussuchen und kann zu diesem Priester gehen und sich von ihm heilen lassen. Und wir dürfen ja quasi zuschauen und wir dürfen dabei sein. Und ich kann das irgendwie gar nicht beschreiben, was man da sieht, denn die Priester berühren denjenigen nicht, den sie heilen, aber sie machen bestimmte Bewegungen neben ihm, über ihm, viel über ihrem Kopf, und man sieht, dass derjenige, der gerade geheilt wird, etwas empfindet. Man sieht in dem Gesicht desjenigen, dass er sogar auch sowas wie Schmerzen zwischendurch empfindet, obwohl er überhaupt nicht berührt wird. Und wir sind dabei und erleben eine Kultur, die wir nicht kennen, eine Zeremonie, die wir wahrscheinlich auch irgendwie nicht verstehen. Aber wir sehen vor allen Dingen eins, hier ist eine Kultur, die wieder sein darf, wie sie schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden ist, weil sie jetzt wieder die Freiheit haben, ihre Kultur und ihre Religion zu leben. Die Freiheit, die für uns so selbstverständlich ist.
Also ich kann mir das durch deine Erzählung wirklich vorstellen, ohne wirklich nachempfinden zu können, wie das sein muss, das mitzuerleben, diese ganze, diese ganzen Schwingungen, diese Rhythmen, sich vielleicht auch reinsaugen zu lassen in so ein fremdes Ritual, glaube ich, das sind ganz, ganz besondere Momente. Und es ist natürlich ein unglaublich großes Wort, Freiheit, ja, was da in der 7. Episode für euch sozusagen, für die Packliste dann mitgenommen wurde von euch und auch mitgenommen werden darf. Da ihr jetzt ja wieder hier seid und auch schon ein bisschen Abstand zu der Reise ist, wie gesagt, für viele, die das hören, mag es noch das andere Ende sein. Vielleicht für euch ja auch wieder, nach der Reise ist vor der Reise möglicherweise. Wie hat sich denn das verändert? Also vielleicht die Bedeutung oder die Vorstellung von Freiheit für euch, wenn ihr versucht mal an den Anfang der Reise zu gehen, in die Vorbereitungszeit. Und jetzt, ist das was anderes geworden, was ihr damit verbindet?
Naja, also das, was wir ja schon haben, ist eine Freiheit des Reisens, dass dieses Privileg, in Deutschland geboren worden zu sein und einen Reisepass zu besitzen, der uns auf vielen oder in viele Länder der Welt im Grunde genommen Tor und Tür öffnet. Und das ist schon eine wahnsinnige Freiheit, die einem gar nicht so bewusst ist, wenn man nur hier ist. Weil wir haben Länder, Diktaturen und Gesellschaften kennengelernt, die so eine Freiheit nicht besitzen.
Ich glaube, das ist es irgendwie auch. Dieser Begriff der Freiheit, wie du eben so schön gesagt hast, ist ja so ein großer Begriff. Und wenn ich mir so überlege, vor der Reise war es, glaube ich, nichts, was ich so präsent hatte, also was mir so bewusst war. Und man erlebt diese eigene Freiheit ja in dem Augenblick viel, viel intensiver, wenn man ganz konkrete Situationen oder Geschichten erlebt, wo Menschen eben die Freiheit nicht haben. Und deswegen meinte ich so, das ist sowas, das ist so selbstverständlich für uns. Und ich würde auch sagen, vor der Reise war es auch für mich so selbstverständlich. Wir sind frei in vielem. Wenn ich morgen die Religion wechseln möchte, kann ich das. Wenn ich morgen das Land wechseln möchte, kann ich das. Ich kann so viele Dinge entscheiden. Und sich darüber bewusst zu werden, ist, glaube ich, was Neues bei mir geworden. Mhm. Innerhalb der Reise, und das halt auch noch nach.
Ja.
Dann danke ich euch erstmal für diese Geschichte, für jetzt 7 Erfahrungen, 7 Dinge, die für eine Packliste wichtig sind oder die man auf der Reise vielleicht mitnimmt. Wir wollen noch ein bisschen einladen in einen kleinen Epilog, um noch ein bisschen vielleicht über die Idee dieser Podcast-Serie zu sprechen und vielleicht den einen oder anderen Aspekt. Insofern bleibt gerne dran und folgt uns auch dahin. Und ihr könnt natürlich gerne auch auf der Website vorbeischauen. Der Reiseblog righttoseetheworld.de steht für euch offen. Viele, viele weitere Geschichten und Erlebnisse aus diesen 4,5 Jahren. Und ja, wir hören uns gleich im Epilog nochmal wieder.
Bis dann.